Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Tag 1 der Weltmeisterschaft im Crucible Theater ist tatsächlich schon beendet. Meine Güte, das ging schnell und wir haben sogar schon das erste Ergebnis. Aber ich glaube, wir freuen uns vor allem, dass wir Snooker bei der WM im Crucible überhaupt sehen können. Damit herzlich willkommen zu den Sheffield Shorts, zu Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de an einem Sonntagmorgen. Und Christian Oehmicke begrüßt Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
Hallo Christian Oehmicke. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir jetzt die WM zusammen besprechen und der erste Tag hat gleich mal einiges an interessanten Situationen bereitgehalten, sowohl am Tisch als auch abseits des Tisches. Es war, würde ich sagen, einer der bisher schwierigsten Eröffnungstage einer Snooker-WM, denn erstmal war da die Rückkehr der Zuschauer und dann noch die Schweigeminute für Prinz Philipp zu absolvieren und alles hat reibungslos funktioniert, das können wir festhalten. Also es war ein sehr, sehr schöner Tag und das Highlight an sich war natürlich das Publikum, das wieder vor Ort war.
Ja, ich glaube, damit hast du eigentlich alles Wichtige zusammengefasst für den gestrigen Tag. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel drüber reden. Also ja, Spaß beiseite. Das Publikum ist zurück. Das ist sicherlich die beste Randnotiz, die wir haben zum gestrigen Tag. Egal, was da auf dem Tisch passiert ist, einfach der Dosenapplaus ist weg. Wir haben tatsächlich Live-Reaktionen wieder aus dem Publikum. Fühlte sich fast so ein bisschen nach Normalität an.
Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zusammengezuckt, als ich das erste Mal so Applaus gehört habe. Und ich habe mir so, ah ja, Applaus. Moment, Achtung, das ist ja echter Applaus. Das sind ja echte Leute jetzt vor Ort. Herrlich. Also endlich mal wieder diese Live-Reaktionen zum passenden Zeitpunkt. Wir hatten ja auch nicht immer so wahnsinnig viel Glück mit dem Dosenapplaus. Da kam ja teilweise auch nach verschossenen Bällen noch der Applaus. Das ist gestern meines Wissens nach nicht passiert. Also wunderbar, wieder so diese echte Reaktion von echten Menschen zu haben und überhaupt auch wieder Leute im Publikum zu sehen. Es waren ja auch ein paar bekannte Gesichter wieder vor Ort von den Fans, die jedes Jahr da sind. Ja, also das war Normalität im besten Sinne und da hatten wir alle Spaß dran, da hatten auch die Spieler Spaß dran. Also das hat man richtig in den Gesichtern gesehen.
Und Paul Collier durfte zum Mid-Session Interval gleich nochmal ermahnend ins Publikum rufen. Auch das ist ja mal was wir gefühlt seit Jahren, seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Also sehr schön und man muss sagen, das Konzept, es funktioniert. Zumindest jetzt nach Tag 1 können wir das festhalten und es wirkt sehr durchdacht. Also wir hoffen, dass das während der gesamten WM dann tatsächlich auch gut geht. Und ja, du hast die Schweigeminute angesprochen. Das war schon sehr kurios in der Nachmittagssession gestern. Das Spiel wurde dann halt so gegen 15.58 Uhr unterbrochen und man hat dann tatsächlich parallel, das hat sehr gut funktioniert, die Schweigeminute dann auch gemacht zur Trauerfeier von Prinz Philipp. Ja, das also ja, hat super funktioniert.
Ja, da sieht man auch mal wieder, dass Snooker halt ein Gentleman-Sport ist. Alle haben sich dran gehalten. Neil Robertson, den hat das ja so ein bisschen erwischt. Der musste ja genau vor dem Frameball das Spiel unterbrechen. Und das ja noch in der Anfangsphase gegen Yan Wenbo, wo er auch noch nicht so seine Dominanz etabliert hatte, wie das im weiteren Matchverlauf dann noch sich zeigen würde. Aber er hat das auch hingenommen und was mich so als kleine Randnotiz jetzt auch echt gefreut hat, ist, dass einfach Marcel diese Session auch bekommen hat. Also es waren ja Marcel Eckert und Brandon Moore, die Schiedsrichter, die die Spiele dann jeweils unterbrechen mussten. Und das zeigt ja auch nochmal Marcels Stellenwert. Ich meine, klar, der ist völlig zementiert. Der hat letztes Jahr das WM-Finale gepfiffen. Trotzdem, ich freue mich immer dann für den Marcel zu sehen, so ja, hier haben wir diese seltsame Session mit diesem besonderen Augenblick. Und natürlich geben wir diesen Augenblick irgendwo in die Hände von Marcel Eckert. Das ist ja gar keine Frage. Und das ist so schön, wenn man sich überlegt, ja, wie das vor 10 Jahren einfach mal angefangen hat. Und jetzt steht der Marcel da. Also ich werde da immer ein bisschen emotional. Und natürlich war auch die Schweigeminute an sich emotional. Haben sich alle bestens dran gehalten. Und danach ging es dann schön auch wieder weiter. Also man hat, finde ich, sehr gemerkt insgesamt, wie dieser Trauertag gestern bestmöglich integriert wurde in den Feiertag des ersten WM-Tags. Also die Kommentatoren haben wesentlich weniger Witze gemacht, die Musik war leiser, nachmittags gab es dann gar keine Musik und es wurde eher geflüstert, um die Spieler anzukündigen. Also das wurde alles sehr stimmig umgesetzt. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Ja, absolut genauso. Also Rob Walker alleine, dem war das anzumerken bei der Begrüßung der Spieler halt einfach. Das war ja einfach nur herzlich willkommen zur WM. Hier kommt Ronnie O'Sullivan nach dem Motto und nicht sein übliches Way, Mensch, welcome to the players, sag ich mal. Also das war schon eine besondere Situation. Ich denke mal, wir werden ab heute dann ein Stück weit Normalität wieder haben, auch in dieser Hinsicht. Vielleicht also spätestens ab morgen, denke ich, wird da schon der gewohnte Gang wieder dabei sein. Und das gehört ja auch irgendwo dazu. Und wir haben das erste Ergebnis dieser Weltmeisterschaft, so wie es Tradition hat. Der Titelverteidiger hat eröffnet mit Paul Collier als Schiedsrichter gegen einen Debütanten, gegen Mark Joyce. Und Ronnie O'Sullivan hat das am Ende mit 10-4 gewonnen. Und wenn ich mir das jetzt so angucke im Nachhinein, denke ich, ja, kann man machen, war so zu erwarten. Aber wenn man sich die erste Session, die da gestern lief, nochmal in Erinnerung ruft, kann man eigentlich heute nur sagen, Mark Joyce darf sich über mangelnde Chancen definitiv nicht beschweren. Also da war deutlich mehr drin als ein 4-10.
Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe mich während der ersten Session tatsächlich gefragt, ob das die schlechteste Session am Eröffnungstag der Snooker-WM jemals war. Aber zumindest so in den letzten Jahren. Also das war ja absolut gar nichts. Das war völliger Blödsinn, was die da zusammengespielt haben. Eine Chancenauswertung wie Mario Gomez bei der Nationalmannschaft teilweise. Also das war sehr, sehr traurig, einfach mit anzusehen und so ein bisschen antiklimaktisch auch. Ne? Du freust dich seit Monaten aufs Crucible und zum Glück gab es eben diese schönen Nebengeschichten wie Zuschauer, wie Paul Collier hier wieder auf dem Weg zum WM-Finale. Wie die bekannten Gesichter, wie diese allgemeine Freude im Raum, wie die unglaubliche Euphorie auch in der Twitter-Community unter anderem. Also wenn das alles nicht gewesen wäre, wäre das, glaube ich, ein echter Fehlstart in die WM geworden. Diese Session konnte man sich nicht anschauen. Letztlich hat dann Ronnie in der zweiten Session natürlich aufgedreht und hat das Spiel noch gedreht, aber irgendwo war dieser erste Frame metaphorisch für die erste Session, wo nach gefühlten 15 Sekunden sie den Spielball austauschen mussten und das Spiel schon wieder zum Erliegen kam, weil sich wohl irgendwelche Flusen vom Tisch da drauf festgepappt hatten oder da war so eine kleine Beschädigung war am Ball gewesen und dann musste der ausgetauscht werden. Ja, also so war die ganze erste Session eigentlich. Die hätten gar nicht spielen brauchen. Und dann Mark Joyce eben mit dieser schlechten Chancenverwertung, die du dir gegen Ronnie nicht erlauben kannst. Das war nicht der Mark Joyce aus der Qualifikation irgendwo. Und am Abend wurde das Ganze dann wesentlich besser. Also am Abend konnten die Ronnie-Fans zufrieden sein. Und er hat ja sogar dann am Schluss noch völlig eigentlich unerwarteterweise diesen neuen Rekord aufgestellt, sein Spiel bei der WM mit 3 Centuries hintereinander zu beenden, nach 124, nach 137 und nach 112. Also das hat ihm dann doch wieder alle Ehre gemacht. Ich würde festhalten, Ronnie O'Sullivan ist jetzt auf Betriebstemperatur angekommen, aber es hat lange gedauert.
Ja, genau, habe ich ja gestern auch festgestellt. So gegen 21 Uhr war dann Ronnie O'Sullivan tatsächlich auch im Crucible Theater angekommen. Das davor war irgendjemand anders. Also das war ein sehr merkwürdiges Match. British Eurosport bezeichnete den ersten Frame tatsächlich passenderweise auch so ein bisschen als Kandidaten für den schlechtesten, den Ronnie O'Sullivan jemals im Crucible gespielt hat. Und das war auch so ein Stück weit so. Also Mark Joyce, ich denke mal, wird heute sehr enttäuscht sein. Nicht nur, dass er ausgeschieden ist bei der Weltmeisterschaft, sondern einfach aufgrund der Art und Weise, wie. Denn da war in der ersten Session eigentlich deutlich mehr drin. Also der hätte locker 4-0, 3-1, 5-2 vorne liegen können zwischendrin und geht am Ende da schon mit einem 3-6 raus. Also ja, ist einfach sehr schade gelaufen. Für Ronnie O'Sullivan auf jeden Fall ein sehr guter Auftakt in die Weltmeisterschaft. Nächster Gegner jetzt Anthony McGill oder Ricky Warden. Da wird er jetzt so fast eine Woche lang drauf warten müssen, bis er wieder dabei ist. Ja, wir haben ja schon festgestellt, sein Weg ins Viertelfinale ist wahrscheinlich nicht so von den stärksten Gegnern beeinflusst. Glaubst du, dieser Auftakt gestern Wird ihm da ein bisschen vielleicht auch gut tun in Richtung siebter WM-Titel?
Ja, weil er doch eben entspannt und ungestraft seine lange Aufwärmphase sich da gönnen durfte. Allerdings wirkte er nicht so ganz glücklich mit den Bedingungen im Crucible, was ja bei Ronnie ehrlich gesagt nichts heißen will, denn der Mann ist ja grundsätzlich unzufrieden mit den Bedingungen an fast allen Spielstätten. Aber es kam ihm ja so ein bisschen kalt vor. Ne? Also er wirkte etwas verfroren, was natürlich mit dieser neuen Belüftungsstrategie zusammenhängen kann und den neuen Filtern und was die da jetzt alles messen aufgrund der Pandemie. Also ich bin an sich erstmal froh, dass im Crucible ein bisschen besser wohl gelüftet wird. Und natürlich ist es dann schade, wenn es dadurch sich in einen Eiskeller verwandelt. Wobei wir das jetzt von den Fans noch gar nicht so sehr gehört haben. Von wegen, meine Güte, war das kalt dieses Jahr. Solche Reaktionen sind mir jetzt noch nicht untergekommen. Aber Ronnie, ja, dem ist ja schnell mal kalt. Der hat ja auch oft ein heißes Getränk irgendwie an seinem Tischchen stehen. Also das könnte vielleicht auch noch ein Faktor gewesen sein, dass er sich an dieses wohl etwas kältere Setting erst noch gewöhnen musste. Also ich denke, für ihn wirklich ein idealer Start mit einem Gegner, der ihn hat machen lassen und ihm dann erlaubt hat, sich zu steigern übers Spiel hinweg. Ja, dann ist er natürlich auch noch, sollten vielleicht auch kurz abdecken, noch mit Schlagzeilen neben dem Tisch wieder aufgefallen. Denn er hat sich beschwert über einen alkoholisierten Fan, der ihn wohl im Restaurant nicht in Ruhe gelassen hätte. Und das würde ihm Sorgen machen, natürlich für spätere Covid-Tests etc. Also er wird sich jetzt sehr zurückziehen müssen aus der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich etwas, was er auch schon vor dem Turnier, so kurz vor dem Turnier angemerkt hatte. Moment, wie sieht es eigentlich mit unserer Sicherheit aus? Außerhalb der Arena als Spieler jetzt, denn die werden ja oft nach Selfies gefragt, nach Fotos, nach Autogrammen und so. Das ist ja nur in sehr begrenztem Umfang jetzt auch möglich. Ja, und Ronnie hatte das eben vor ein paar Tagen angemerkt und war jetzt auch gleich das erste Opfer. Also wie schlimm dieser Zwischenfall jetzt wirklich letztlich war. Also ich würde mich da jetzt mal nicht reinsteigern, aber wir haben halt mal wieder so eine typische Ronnie-Geschichte. Meine Güte, jetzt wurde er da belagert. Schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt.
Ja, gut, müssen wir gucken. Das ist halt die Gefahr, wenn Zuschauer dabei sind. Es ist halt immer irgendwie ein gewisses Restrisiko jetzt auch mit bei. Wobei die eigentlich ja alle getestet sind. Also theoretisch sollte da im Normalfall nicht allzu schlimme Sachen passieren. Aber man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ronnie O'Sullivan steht auf jeden Fall im Achtelfinale und auf gutem Weg dahin ist David Gilbert, mit dem würde ich jetzt ganz gerne mal anfangen, weil das, also anfangen von den Matches, die angefangen haben und nicht beendet wurden gestern, das ist so ein bisschen eine kleine Überraschung, wie ich finde. 7-2 führt er nach der ersten Session gegen Chris Wakelin und hat irgendwie sein Spiel wiedergefunden. Ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber für mich ist das jetzt schon eine kleine Überraschung dieser Weltmeisterschaft, dass David Gilbert, der ja wirklich die Saison über nicht viel gutes Snooker produziert hat, hier jetzt so befreit aufspielt. Also da kann einem Chris Wakelin ja fast nur leid tun.
Ja, natürlich. Das ist ja mein WM-Tipp, der jetzt hier mit 2-7 hinten liegt. Mensch. Ja, bei Chris Wakelin, das hat nicht geklappt gestern. Da hat nichts funktioniert. Der hat teilweise tolle Einsteiger gelocht und dann die nächste Farbe verschossen oder überhaupt keine Stellung gehabt. Also der kam nicht in Breaks rein. Das war nichts von ihm. Das war absolut enttäuschend. Sehr, sehr schade, dass er hier seine Leistung aus der Quali, die ja wirklich überragend war, nicht wieder auf den Tisch bringen konnte. Und David Gilbert, ja, damit war nicht zu rechnen. Die Nummer, was, 68 der Einjahresrangliste oder so irgendwas Dramatisches jedenfalls. Ja, plötzlich hier mit 7 Frames 2 nach der ersten Session. Noch dazu hat er die Frames echt nicht im Lotto gewonnen, sondern auch sehr überzeugend gespielt. Ja, also da scheint noch was zu gehen bei David Gilbert. Da ist mal wieder ein bisschen Leben in der Bude. Und das ist natürlich sehr, sehr schön für ihn und seine vielen Fans. Ist ja auch ein Sympathieträger. Aber schade für Chris Wakelin, dass es jetzt ausgerechnet in diesem Match passiert ist.
Ja, absolut. 3 Centuries gab es von David Gilbert gestern und er hat auch die knappen Frames gewonnen. Also das war alles in allem wirklich ein sehr runder Auftritt. Also da kann man nicht viel dran rummeckern. Das Match, was parallel zu Ronnie O'Sullivan gegen Mark Joyce in der Morgensession lief, war ein Duell auf Augenhöhe. Und das haben wir vorher auch erwartet. Yan Bingtao gegen Martin Gould. Und man muss sagen, während sich Ronnie und Joyce da auf dem einen Tisch so ein bisschen was zusammenkrepelten, waren Jan Bingtao und Martin Gould gefühlt schon im Mid-Session-Interval nach einem wirklich runden Match, was die beiden da gespielt haben. Und zu Beginn dachte ich, na, wird es doch schwerer für Gould, als man es vielleicht erwartet hatte. Der Start von Jan Bingtao war ja überragend, aber es entwickelte sich dann tatsächlich das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen, was wir auch erwartet haben. Und jetzt steht es passenderweise nach der ersten Session, weil die beiden keine 9 Frames schafften, sondern nur 8, unglaublich passend gleich mal 4-4.
Ja, dieses Spiel riecht einfach nach Entscheidungsframe und hält bisher vom Niveau her alles, was es versprochen hat. Eigentlich hätte die BBC-Folge richtigerweise auf dieses Spiel umwechseln sollen als Hauptspiel, nachdem man sich 2 Frames von Ronnie O'Sullivan gegen Mark Joyce angeschaut hatte, aber aus verständlichen Gründen haben sie das nicht getan. Ja, also das war sehr, sehr erfrischend, dieses Spiel. Ich bin trotz allem ein bisschen enttäuscht von Jan Bingtao hier, denn er als Masters Champion, also hier Triple Crown Sieger dieser Saison, ich hätte mir mehr erwartet, denn er hat so Fehler gemacht, die er normalerweise nicht macht. Also Jan Bingtao ist ja jetzt unter den jungen chinesischen Spielern eigentlich derjenige mit dem besten Matchplay. Ne? Das hebt ihn ab von Jing Tong oder Yu Long, die auf alles draufgehen. Jan Bingtao hat da das Safety-Spiel, der hat das taktische, das Prozent-Snooker einfach besser drauf als sie und dementsprechend ist er Masters-Champion geworden und von den beiden eben noch keiner. Gestern haben wir so ein bisschen einen nervösen Jan Bingtao gesehen, streckenweise, der Bälle versucht hat, die überhaupt nicht nötig waren, der versucht hat, sein Glück zu erzwingen und es hat nicht funktioniert und Martin Gould hat das dann gut bestraft. Denn der kam wirklich nicht gut rein wieder in dieses Match, aber hat sich dann so festgebissen, hat auch 2 Frames gestohlen, einen davon tatsächlich mit 69-68 Punkten, also hat er den Tisch bis schwarz eben dann noch abgeräumt, um diesen Frame sich noch zu holen, also das war natürlich extrem bitter für Jan Bingtao. Also Martin Gould kam mehr so aus dem, ja, aus den Kampfbreaks, hat aber unter anderem auch ein sehr schönes Century Break gespielt, was wunderbar anzusehen war. Also wenn er das weiter so führt, dann sehe ich trotzdem heute Vorteile für Martin Gould. Wenn Jan Bingtao über Nacht seine Geduld wiedergefunden hat, dann denke ich, war er zumindest in der ersten Hälfte der gestrigen Session doch irgendwo stärker unterwegs als Martin Gould.
Also unheimlich spannende Entscheidung, die da ansteht und zwar gleich heute Morgen in der Morgensession. Ich hoffe, die beiden schaffen das Match dann auch. Könnte ja tatsächlich, wenn es in einen Decider geht, auch eine langwierigere Angelegenheit werden. Sehr taktisch. Weniger taktisch läuft das Duell zwischen Neil Robertson und Liang Wenbo. Neil Robertson musste ja sein Break unterbrechen. Ich glaube, es wurde am Ende sogar noch ein Century, was er da gespielt hatte. Auf dem Weg zu... Nee, war es im zweiten Frame? Doch, es war im zweiten Frame, ne? Die 59, die er da gespielt hatte, die letztendlich frame-entscheidend wurde. Es war ein Match, was wir vorher so erwartet haben. Offenes Duell, wenige Safeties tatsächlich. Und es ist auch so ein Zwischenstand mit Ansage. Dachte man so, nee, Robertson gegen Liang Wenbo, ja, der Chinese ist da irgendwie dann doch, das merkt man so, die zweite Kraft. Da war gefühlt mehr drin für Liang Wenbo, aber alles in allem hat Neil Robertson dieses Match hier einfach mit 6-3 schon sehr im Griff.
Ja, es gibt, finde ich, wenig Faszinierenderes im Snooker, als Neil Robertson in den ersten 2-3 Frames im Crucible bei der WM. Also der Mann kommt da rein und er steht am Tisch, als wäre das wirklich allein sein Theater, das er jetzt hier für seine private Snooker-Show gebucht hatte. Und was diese andere Person da in dem Spiel soll, keine Ahnung, die braucht man vielleicht für den Anstoß. Also so war das auch gestern wieder. Absolut überzeugend und dominierend von Anfang an. Liang Wenbo kam dann nochmal rein. Tatsächlich hat er auch 3 Frames geholt, was fast ein bisschen mehr ist, als ich ihm zugetraut hätte in der ersten Session. Hat auch unter anderem ja ein Century gespielt und sehr schöne Trickshots auch gezeigt teilweise. Also er ist eigentlich recht positiv mental eingestellt oder scheint zumindest so. Wirkte recht locker, aber am Schluss dann trotzdem halt irgendwo chancenlos gegen Neil Robertson. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich dieses Spiel noch lange hinziehen wird. Also ja, ich glaube nicht, dass wir da eben mehr als noch, ich sag mal, 5 Frames in der nächsten Session sehen werden. Denn Neil Robertson ist ja jemand, der jetzt auch weiß, er muss sich die Energie ein bisschen aufsparen bei der WM und sich die Kräfte gut einteilen und der wird dann einen kurzen Prozess machen wollen. Ja, also Yang Wenbo irgendwo besser, als ich ihn erwartet hatte, aber trotzdem halt leider wirklich mit Abstand nur der zweitbeste Spieler gestern am Tisch gegen Neil Robertson.
Das Match wird heute Abend beendet, ab 20 Uhr, und parallel wird auch das letzte Match, über das wir jetzt sprechen, beendet, zwischen Stephen Maguire und Jamie Jones. Und auch das klingt erstmal sehr spannend, 5-4 Zwischenstand für Jamie Jones tatsächlich, aber der Weg dahin war schon sehr kurios. Es war jetzt nicht das brillante Offensivsnooker von beiden, also hohe Breaks waren hier doch eher Mangelware, aber es war durchaus ein fesselnder Schlagabtausch zwischendrin. Die ersten 3 Frames gingen allesamt an Maguire, danach 5 an Jamie Jones, und das ist schon was, wo man gedacht hat, meine Güte, was macht Stephen Maguire da eigentlich? Der war super gestartet und von dem war dann überhaupt nichts mehr zu sehen. Also es ist schon irgendwie ein sehr kurioser Matchverlauf, den die beiden hier bieten.
Sehr unterhaltsam auf die eigene Art und Weise. Du hast angesprochen, gab nicht wahnsinnig viele hohe Breaks. Also das Spiel kam eher durch seine Spannung und eben durch diesen kuriosen Matchverlauf auf die Beliebtheitsliste. Ja, Steve Maguire sagt zwischendrin auch mal so aus, als würde er gleich seinen Kö zu Kleinholz verarbeiten. Also das möchte man bei ihm ja nicht ausschließen. Ja, sehr, sehr, sehr schwierig. Ich meine, was hat er da angestellt? Ne? Also Jamie Jones erstmal mit einem Fehlstart, und das konnte Stephen Maguire dann aber nicht weiter ausnutzen. Also klar, 3-0 ist eine gute Sache, aber er hat es dann geschafft, den Jamie Jones ins Spiel reinzulassen, und der hat das dankend angenommen und dann auch nochmal sich drauf besonnen, dass er wirklich fantastisch gespielt hat in der Qualifikation und insgesamt ja auch eine tolle Saison hinter sich hat, also sich eigentlich nicht vor Stephen Maguire verstecken braucht. Ja, und dann kamen eben diese 5 Frames für Jamie Jones in schneller Abfolge. Also das war sehr interessant, wie er sich da reinkämpfen konnte. Und Steve Maguire hat dann am Schluss eigentlich Schadensbegrenzung betrieben, indem er noch den letzten, also dieses 4-5 dann geschafft hat. Also das Spiel ist die erwartete Wundertüte. Das kann man jetzt immer noch nicht vorhersagen, weil ja, jeder schafft es da irgendwie mal so einen Schwung aufzubauen und dann geht aber auch plötzlich wieder gar nichts. Also ich glaube, da können sie eigentlich auch eine Münze werfen heute. Aber das wird auf jeden Fall eine unterhaltsame Angelegenheit für die Fans.
Das wird definitiv. Und es riecht auch so ein bisschen nach Entscheidungsframe tatsächlich zwischen den beiden hier. Wird beendet ebenfalls, wie gesagt, heute Abend in der Session ab 20 Uhr. Jetzt um 11 starten dann Anthony McGill und Ricky Walden in ihr Unternehmen. Weltmeisterschaft parallel wird das Match zwischen Yan Mingtao und Martin Gould beendet, falls die beiden es schaffen. Am Nachmittag dann ab 15.30 Uhr die Entscheidung zwischen David Gilbert und Chris Wakelin, und John Higgins und Tianping Fei starten in ihre Weltmeisterschaft. Und am Abend hatte ich bereits erwähnt die Entscheidung Maguire Jones und Robertson Liang Wenbo. Und wir werden morgen weiterhin darüber reden, wie die Weltmeisterschaft vonstatten geht, dann an Tag 2. Und dann werden wir auch hoffentlich Rob Walker wieder in absoluter Feiertagsstimmung erleben, wie das bei den 17 WM-Tagen ja im Normalfall der Fall ist. Danke, Kati, danke euch fürs Zuhören. Bis morgen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.